Liebe Geschwister, als ich mich darauf vorbereitet habe, da konnte ich auch einen Blick in mein eigenes Herz tun. Ja, es heißt heute das Thema oder die Überschrift über den Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, 14 bis 18, nicht bis 31, ist verkehrt, sehe ich gerade, ein kürzerer Text. Da geht es um unser Herz, aber auch um das Herz erstmal auch von den Pharisäern. Als ich darüber nachdachte, über den Text, ist mir der Vers aus Jeremia 17, Vers 9 wertvoll geworden, wichtig geworden. Da ist es in der Schlachterbibel: überaus trügerig ist das Herz und bösartig. Und dann die Frage, wer kann es ergründen? Luther hat so übersetzt: es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Oder in die Elberfelder sagt: arglistig ist das Herz mehr als alles und verderbt ist es. Wer mag es erkennen? Abgründig ist das menschliche Herz, beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? Und die Hoffnung für alle übersetzt oder überträgt: nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Wir sehen, die Bibelübersetzer verwenden zwar unterschiedliche Worte, aber bei allen ist es völlig klar, das menschliche Herz ist für uns undurchschaubar, also für uns undurchschaubar und absolut böse. Ja, wir selbst sind uns unseres Herzens oft nicht bewusst. Sollten wir wissen. David betet einmal Folgendes: erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Und in Jeremia sagt Gott: ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Wir sehen, dass das Herz, unser Herz, wirklich verdorben ist. Und, wie schon gesagt, für uns selbst undurchschaubar. Wir durchschauen weder das eigene wirklich ganz und erst recht nicht das Herz des anderen. Deshalb Vorsicht mit Beurteilung und erst recht mit Richten. Wir werden heute etwas über die Pharisäer lernen. Dabei sollen wir aber nicht so schnell alles, was wir über sie hören, von uns wegweisen. Es kann uns selbst treffen. Gott kann durch sein Wort uns Erkenntnis über unser eigenes Herz geben. Was David betet, soll auch unser Anliegen sein: auf ewigen Wegen in die herrliche Heimat gehen. Das soll unser Ziel sein. Ich lese den Bibeltext, ihr könnt ihn mitverfolgen hier. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Also ihn bezieht sich auf Jesus. Und er sprach zu ihnen: ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt euer Herz. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. das Gesetz und die Propheten weissagen bis Johannes. Und von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist dabei leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Wir sehen hier, dass der Herr Jesus das Herz der Pharisäer anspricht, indem er sagt, Gott kennt euer Herz, er weiß, was da drin ist. Und schauen wir uns etwas über das menschliche Herz an. Was ist eigentlich dies Herz? Was will uns Gott darüber sagen? Dass es nicht unsere Blutpumpe ist, das ist jedem klar. Ich werde jetzt einige Bibelverse euch so hier an die Wand werfen und dann es zusammenfassen. Also, was wird von dem Herzen gesagt? Da heißt es einmal, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Also ein zerbrochenes Herz hat man, wenn man niedergeschlagen ist, wenn man nicht mehr aus noch ein weiß, wenn man hoffnungslos ist, wenn man mutlos ist. Das Herz kann traurig sein. Ja, Jesus sagt ja auch, sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voller Traurigkeit. Das Herz kann aber auch erschrecken. Euer Herz erschrecke nicht. Es kann Freude haben. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen. Ja, alle Gefühlsregungen erleben wir im Herzen. Aber nicht nur das. Der Mensch denkt auch mit seinem Herzen. In Sprüche 16, Vers 9, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte und er beschließt Dinge in seinem Herzen. Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Das Herz des Menschen kann sich entscheiden, freundlich mit dem anderen umzugehen. Ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unserem Herzen seid, sagt der Apostel Paulus und wollte damit deutlich machen, ja, ich bin euch wohlgesonnen. Ja. Mit dem Herzen kann man lieben. Gott soll man ja mit ganzem Herzen lieben. Und glauben, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Ja. Dabei soll das Herz eben ganz und nicht geteilt sein. Man kann aber auch das Herz verstocken. Verstockt eure Herzen nicht, wird aufgefordert. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Herz die Person selbst ist. Das Herz ist das Zentrum des Denkens, Fühlens und Entscheidens. Wenn das Herz traurig ist, dann ist die Person traurig. Wenn das Herz liebt, dann liebt die Person. Und wir haben auch gesehen, dass dieses Herz verdorben und selbst uns letztendlich verborgen ist. Wir sind nicht die wahren Kenner unserer eigenen Herzen, das heißt unserer eigenen Person. Auch in unserem Streben nach dem Guten, in unserem Glauben an Gott, da können wir falsche Auffassungen über uns selbst haben, dass wir vielleicht denken, wir dienen Gott mit reinem Herzen und Gott weiß, dass es so rein, wie ich es mir denke, vielleicht doch nicht wahr. Wir müssen uns somit von Gottes Wort leiten lassen und nicht von unserem Herzen. Jetzt wollte ich euch etwas vorspielen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, also nicht ich spiele vor, sondern ich habe ein Gerät. Wer früh hierher gekommen ist, der hat einen gewissen Duft verspürt. Das Gerät hat ein bisschen gekokelt. Es könnte sein, dass es nicht funktioniert, aber vielleicht funktioniert es auch. Es geht um ein Gedicht. Habe ich gesehen und es hat mir ganz gut gefallen. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Ich habe extra auch die Dame, die dieses Gedicht auch gedichtet hat, angeschrieben und sie hat gesagt, ich darf es hier im Gottesdienst verwenden. Ihr habt es auch hier auf euren Sitzen. Das ist das Gedicht. Gut, jetzt bin ich mal gespannt, wenn es funktioniert, funktioniert es. Und wenn nicht, müsst ihr es bei YouTube anschauen. Hier lief's nicht. Es lief's. Ihr habt gehört. Da hinten habt ihr auch gehört. Gut. Oh. Okay, na schauen wir mal. Machen wir's. Gehen wir zurück.
Folge deinem Herzen und lass dich nicht kontrollieren und was alle anderen sagen, sollte dich nicht interessieren.
Es geht nicht, es ist kaputt.
Und dann lebte ich so. Folgte meinem Herzen und versuchte, die Dinge auszumerzen, die mich davon abhielten, zu sein, was ich wollte. Und was daraufhin folgte, war nicht die große Freiheit, die es angeblich sein sollte. War nicht eine Freiheit, wo ich am Ende stand, mein Herz in der Hand und all der Widerstand in meinem Leben verschwand. Hatte so vieles ausprobiert und scheinbar doch nichts erkannt. Wahrscheinlich war es genau das, als ich verstand, dass mein eigener Wille mich niemals mitten im Leben in Fülle verband. Und dann horchte ich mal in mein Herz, beäugte nicht mehr nur die Oberflächen, sondern wollte tiefer schauen und erkennen, welche Schwächen in dieser Tiefe lauern. Denn all das Party machen, all das über die anderen lachen, all das Freunde suchen, meine Feinde verfluchen, sich selbst inszenieren, all das Beziehungen führen, mich dann in Trauer verlieren, mich an Sachen hängen, die einen dann doch in die Ecke drängen und nach Erfolg und Geld zu streben, all das Suchen nach Glück im Leben hat mir alles genommen und nichts gegeben, genau wie von der Traufe in den Regen. Und hier stand ich nun, bei meinem Herzen gefolgt und hatte nachgeforscht, so viel gewollt im Leben, um selber die Scherben zusammenzukleben und entschied mich dann zum Glück dagegen, denn viele versuchen zu beweisen, das Leben sei so eine Art Lotterie, bei der ich manchmal verliere und manchmal gewinne. Aber wenn ich mein eigener Glücksschmied bin, warum bekomme ich es da nicht hin, für immer glücklich zu sein? Denn Glück, was heißt das schon? Ist das, wenn ich endlich ganz glücklich bin, mein Herz mir fast in der Brust zerspringt, weil jeder Ton in meiner Lebensmelodie auf einmal harmonisch klingt? Nein, Glück ist, wenn man endlich Jesus erkennt, wenn man ihn, anstatt sich selber zuerst beim Namen nennt. Und deshalb folge ich auch seinem Rat, weil er mein Herz erschuf und in dessen Lehre trat, um mir ganz zart zu zeigen, welchen Rhythmus mein Herz wirklich hat und wie es funktioniert. Denn er sagt mir, dass wenn meine eigene Weisheit mein Maßstab wird, dass dann mein Herz nur mehr und mehr erstirbt. Denn dafür musste Jesus sterben. Weil wir unseren eigenen Willen mehr verehren, als den Willen des Herrn begehren. Und dann fing er an, mir zu zeigen, dass sich allerlei Schlechtes in meinem Herzen verbirgt. Denn wir glauben mehr unseren Gefühlen als Gottes Wort. Und fühlen wir uns ungeliebt, glauben wir, Gott sei fort und dass er uns nie vergibt. Wenn unser Vertrauen zu stark auf unseren Emotionen liegt. Denn das Herz lässt sich gern betrügen und lauscht Satans Lügen. Und wenn es sich dabei selber eine Falle gräbt und sich für Sünde verbiegt, sieht man oft, wie es die Schuld einem anderen zuschiebt. Manchmal überhebt sich das Herz sogar so sehr und sagt sowas wie, Jesus ist sicher nicht mein Herr. Stellt sich stolz seinem Schöpfer zur Wehr und vergisst immer mehr, dass Jesus allein seine Hilfe ist und dass die Sünde im Gegenzug immer mehr von diesem Herzen zerfrisst. Und am Ende, nach dem Tod in der Hölle, die Siegesflagge hisst. Und bist du einmal an diesem Ort, würdest du dir wünschen, du könntest fort und in die Arme von Jesus fliehen. Könntest doch an einem Strang mit Jesus ziehen, denn Rettung geschieht im Glaube an ihn und nicht, weil unserem Herzen zu folgen uns so logisch erschien. Die Sünde im Herzen verunreinigt den Menschen, Doch weil einige denken, Gott würde die Gnade für tolle Werke schenken, will er sie doch gerade durch die Gnade ohne Werke in seine Freiheit lenken. Denn wenn ich denke, mich rettet nur das, was ich für Jesus tue, bringt mich das niemals in Gottes Ruhe, schließt mir aus Verzweiflung meine Augen zu für die Freiheit und seine Liebe, denn Jesus hat auf Golgatha alles vollbracht, hat mich durch sein Blut reingemacht und ich weiß, dass Gott jetzt über mein Herz wacht. Denn Jesus wurde, was du bist, damit du wirst, was er ist. Vollkommen gerecht in Gottes Augen durch den Glauben an den Sohn und sein Liebeswerk. Und es kommt manchmal vor, dass ich bemerke, wie sein Geist mein neues Herz jetzt in seinen Wegen bestärkt. Denn Gott, ich bin dein Kind, aber ich weiß, dass mein Herz noch manchmal nach dem Alten sind. Aber genau wie ein Kind dann seine Sorgen und sein Versagen vor seinen Vater bringt, weiß ich, es stimmt, dass dir alles gelingt, wenn mein Herz nur noch nach einem ringt und leise die Melodie deiner Gedanken singt. Ich folge nicht mehr mir, sondern Jesus. Ich folge dir.
Ja, unser Herz. Jeder von uns hat eins. Auch die Pharisäer damals. Und als sie mit dem Herrn Jesus zusammenkamen, dann hatten sie einmal Spott übrig. Der Herr Jesus hatte ihnen eine Geschichte erzählt und zum Ende führte diese Geschichte dorthin, dass der Dienst für Geld und der Dienst für Gott sich ausschließt. Sein herausfordernder Satz war: Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, und er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und als er das gesagt hatte, da spottete dann die Pharisäerschaft. Meint ihr, dass die Pharisäer von sich behauptet hätten, dass sie geldgierig gewesen wären? Sicher nicht. Aber das Wort Gottes sagte das über sie. Sie selbst würden sich auch und auch ihre Kollegen nicht gierig nach Geld bezeichnen. Wir sehen jedoch, dass sie getroffen waren. Warum denn? Der Herr Jesus hat doch nicht gesagt, ihr Pharisäer seid geldgierig, sondern er hat das Thema angesprochen. Aber wir können feststellen, dass wenn jemand getroffen wird, auch wenn er nicht direkt angesprochen wird, dann fängt er an zu jaulen. Wer doch kein Problem damit hat, der kann auch ganz ruhig zuhören. Als ich, ein junger Prediger in Traunreuth, über Psalm 1 gesprochen habe und den Rat bzw. die Ratschläge der Gottlosen dort behandelte, da machte ich deutlich, dass mancher dieser gottlosen Ratschläge auch folgender wäre: Was willst du in deinem hohen Alter noch heiraten? Lebe doch mit deinem Partner so zusammen. Dann seid ihr finanziell besser gestellt und jeder kann doch die Rente seines verstorbenen Ehepartners dazu haben. Ich sagte das, dass dies Sünde ist. Ich wusste nicht, dass jemand, der lange schon in der Freikirche war, genauso handelte. Ich war noch neu. Die Person hat dann die Gemeinschaft für immer verlassen. Die Pharisäer wussten tief im Herzen, vielleicht im Unterbewussten, dass die Sache mit dem Geld eine ihrer Sünde war. Und Jesus hat dies klar angesprochen. Aber, wie gesagt, er hat sie nicht angesprochen. Er hat über die Sache geredet. Und zwar in dieser Weise: Wenn du dem Geld weiter so einen Einfluss in deinem Leben gibst, dann bist du für den Dienst im Reich Gottes untauglich. Und dann sträubt sich das Herz dagegen. Aber Gottes Wort sagt, so ist es. Die Reaktion der Pharisäer war Spott. Wie antwortet nun der Herr auf diesen Spott? Zieht er sich jetzt zurück? Wir lesen weiter. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen, denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel bei Gott. Er redet nun direkt zu ihnen. Er spricht davon, dass sie sich selbst rechtfertigen. Ja, das menschliche Herz sucht Gründe, warum es die Sünde zulässt und eigentlich auch gar nicht anders kann. Menschen rechtfertigen sich selbst, indem sie ihre bösen Taten den Menschen erklären, warum es nicht anders ginge. Sie rechtfertigen sich vor den Menschen. Du musst doch verstehen, ich muss schwarz arbeiten, sonst nimmt mir das Finanzamt ja noch meine letzten Kröten. Und außerdem der ganze Schreibkram, du verstehst mich doch, oder? Und der verständnisvolle Mensch nickt mit dem Kopf und meint, ja, na, so schlimm ist das auch wieder nicht. Man rechtfertigt seine Sünden untereinander und damit bahnt man den Weg für den anderen, dass er das auch tut. Wenn ein christliches Pärchen zusammenzieht, um die hohen Mieten zu sparen, dann ist es für jedes andere christliche Pärchen nicht nachvollziehbar, nicht auch zusammenzuziehen. Vorbild in jeglicher Form steckt an. Meist sind es aber negative Vorbilder, die mehr anstecken, weil unser Herz sich dem Bösen leichter zuneigt. Ist einfach so. Wie begegnet der Herr dem Spott der Pharisäer? Er macht deutlich, dass Gott über das Leben der Menschen ganz anders denkt. Für ihn kann es ein Gräuel sein, was bei den Menschen gut angesehen ist. Ja, in der Regel ist es sogar so. Der Herr Jesus sagt, was bei den Menschen hoch angesehen ist. Ja, was heißt denn das für uns, für dich, für mich? Überprüfe deine Wünsche, Pläne, Maßstäbe, Leitlinien anhand der Heiligen Schrift. Es kann nämlich sehr gut sein, dass du dir selbst auf den Leim gegangen bist. Vielleicht schon über Jahre und Jahrzehnte. Ich kenne ältere Leute, die sagen, ich ändere mich nicht mehr. Das bleibt jetzt so. Na, gestern, ja, als wir beim Ludwig waren, da war auch noch eine Rosi da. Haben wir mit ihr auch gesprochen, ja, auch über die Rettung, über Jesus und so weiter. Aber ich ändere mich nicht mehr. Ja. Aber das kann ja auch bei Christen vorkommen, dass man sich schon über Jahre irgendwie eine feste Meinung gesetzt hat und sagt, so mache ich das und immer so, fertig. Und man weiß genau, Gott will es eigentlich anders, aber ich rechtfertige mich. Ja, habe schon immer so gemacht. Ja. Orientieren wir uns doch an Gottes Maßstab, bitte. Wir haben unseren Herzensmaßstab der Bibel anzugleichen. Mit diesen Worten begegnet der Herr dem Spott religiöser Führer. Ihr Herz orientierte sich nämlich nicht wirklich an Gott. Schauen wir uns jetzt Gottes Maßstab noch an. Der Herr zeigt etwas von diesem Maßstab. Dabei offenbart der Herr drei Dinge, die Pharisäer, aber auch wir behalten sollten. Einmal spricht der Herr Jesus von einer Zeitenwende. Hier, Gesetz und dann Reich Gottes Verkündigung. Das Gesetz und die Propheten weissagten, so heißt es hier, bis auf Johannes, von da an, also ab diesem Zeitpunkt, wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein, hat der Herr Jesus den Leuten gesagt. Wir sehen, dass der Herr Jesus seine Zuhörer eben diese Sache offenbart. Das Gesetz und die Propheten, also das Alte Testament, waren bis Johannes den Täufer ausgerichtet. Johannes der Täufer lebte noch im Alten Bund. Ab diesem Zeitpunkt wird das Reich Gottes verkündigt und zwar in einer anderen Art und Weise. Es gibt also mit dem Herrn Jesus eine Veränderung und etwas Neues im Vorhaben Gottes mit den Menschen. Dann sehen wir, dass Gottes Maßstab grundsätzlich nicht aufgelöst werden kann. Ja, auch wenn irgendes jemand versuchen möge, aber es geht nicht. Es ist leichter, Himmel und Erde, dass sie vergehen, als ein Strichlein vom Gesetz falle. Und der dritte Gedanke, Gott möchte hier auch deutlich machen durch seinen Sohn, den Herrn Jesus, dass wir wirklich praktisch danach leben sollen. Ja? Dann gibt es dann jetzt dieses Beispiel von der Heirat und von dem Geschiedensein und so weiter. Sich von seiner Frau zu scheiden, war im Judentum unter den strengen Pharisäern sogar sehr leicht. Etliche wissen es von euch. Es gab da einen Scheidebrief, den der Ehemann auch dann aufsetzen konnte und man wurde relativ flott geschieden. Das kann sogar ein verbranntes Essen sein, dass der Mann das als Vorwand genommen hat, um sich von seiner Frau zu scheiden. So was gab es. Und Jesus sagt, halte die Gebote Gottes, ja, und suche keinen Schlupfwinkel. Diese drei Punkte möchte ich mit euch dann auch noch mal kurz vertiefen. Kommen wir zum ersten, Gottes Maßstab in der Zeitenwende, beziehungsweise die Zeitabschnitte Gottes mit den Menschen. Der Herr Jesus offenbarte hier den Pharisäern, dass das Gesetz, welches Mose gegeben hat, sowie alle Propheten, die Gott hauptsächlich dem Volk Israel geschickt hatte, dass diese Zeit abgelöst wird. Mit Johannes dem Täufer wird dieser Zeitabschnitt abgeschlossen. Danach kommt die Verkündigung, in vielen Bibeln heißt es sogar das Evangelium vom Reich Gottes. Ich weiß gar nicht, wie es in eurer Bibel drin steht. Vielleicht könnt ihr mal nachschauen. In vielen Bibeln heißt es, das Evangelium vom Reich Gottes wird weitergegeben. Das zeigt uns, dass wir die Bibel und somit auch Gottes Maßstab auch zeitgeschichtlich sehen müssen. Um Gottes Worte ernst zu nehmen, müssen wir auch erkennen, für welche Zeit auch was gesagt wird. In der Bibel gibt es nach meiner Ansicht 7 verschiedene Zeiten, aber ich habe mich da auch an andere angelehnt natürlich. Ich habe das nicht erfunden, aber ich habe gesehen, die Brüder haben hier einfach Dinge gut erkannt. Der erste Zeitabschnitt ist eben die Zeit im Paradies, man könnte auch sagen die Zeit der Unschuld, die ist dann eben zu Ende gegangen, als der Mensch in Sünde gefallen ist. Danach gab es eine weitere Zeit, Zeit des Gewissens, war von Adam bis zur Sintflut. Der Mensch sollte unter den Augen Gottes leben, aber er hatte sich nach seinen eigenen Wünschen und die Begierden hat er dann gelebt. Und die Sintflut hat dann alles weggerissen, bis auf Noah. Dann mit Noahs Familie fing Gott neu an und machte einen Bund mit den Menschen. Hier wird zum ersten Mal auch gesagt, dass Gott ein direktes Gesetz erließ, zum Beispiel wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Ja, wie sollen das organisiert werden. Es wird hier schon in eine Richtung Staatsordnung hingelenkt, dass eben ein Oberster auch dann sagen kann, und hier ist dieser Fall vorgefallen und jetzt wird dann quasi auch Recht gesprochen nach Gottes Weis. Aber auch diese Zeit ging mit dem Turmbau zu Babel zugrunde und die Menschen mussten durch das Gericht der Sprachenverwirrung sich trennen. Es war also nicht mehr eine Einheit, sondern sie mussten sich trennen. Und dann hat Gott den Abraham ausgesucht und beginnt mit ihm ein Volk zu formen. Das ist das Zeitalter der Patriarchen. Und dies dauerte so lange bis zum Frondienst in Ägypten, ja, als da schon ein Volk entstanden ist. Und Gott machte wieder dann einen Neuanfang mit Mose, als sie da herausgeführt worden sind aus Ägypten. Und das ist das Zeitalter vom Gesetz und den Propheten, welches bei Johannes endet. Danach kam mit dem Herrn Jesus das Zeitalter der Gnade. Denn es heißt zum Beispiel auch in Johannes Kapitel 1, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ja, das ist da erst richtig zu uns Menschen gekommen. In diesem Zeitalter leben wir heute. Es ist das Zeitalter des neuen Bundes, der mit dem Tod des Herrn Jesus in Kraft getreten ist. Beim Abendmahl erinnern wir uns immer wieder daran. Da heißt es ja in 1. Korinther 11, Vers 25 zum Beispiel, dieser Kelch ist der Kelch des... Genau. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir können heute Menschen darauf hinweisen, dass nun die Gnade auch ihnen gilt und sie durch Christus gerettet werden können. Der neue Bund, der mit dem Blut des Herrn Jesus geschlossen wurde, ist für den Glaubenden gültig. Nach diesem Zeitalter gibt es noch das tausendjährige Reich und dann die Ewigkeit, die eigentlich kein weiteres Zeitalter ist. Diese sieben Abschnitte können wir, oder kann ich, in der Schrift erkennen. Als nun der Herr Jesus auf dieser Erde war, begann er den alten Bund, den Gott durch Mose am Berg Sinai mit dem Volk geschlossen hat, abzulösen und den neuen Bund aufzurichten. Damit wurden neue Regeln eingeführt und andere abgeschafft. Warum halten wir nicht mehr den Sabbat oder opfern noch Lämmer? Hat Gott seinen Maßstab mit dem Beginn der Zeit der Gnade verworfen? Da komme ich zum zweiten Punkt. Gottes Maßstab kann nicht abgelöst werden. Jesus hatte nicht das Gesetz zur Seite getan, sondern alles, was Gott wollte, in seinem Leben erfüllt. Das hat er gemacht. Der Herr Jesus kam noch unter das Gesetz von Mose. Da heißt es nämlich in Galater 4,4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und hat, wie gesagt, in dieser Zeit alles erfüllt, was Gott von jedem Menschen eigentlich verlangt. In Matthäus 5, Vers 17, da sagt der Herr Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern, und jetzt kommt es, um es zu erfüllen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das Gesetz ganz und gar durch den Herrn Jesus erfüllt wurde. Alles, was Gott von einem Menschen verlangte, wie gesagt, tat Jesus. Er blieb ohne Übertretung, ohne Sünde. Somit hat er jedes Strichlein vom Gesetz in seinem Leben getan, ausgefüllt. Und dieses kostbare Leben wird dem an Jesus Glaubenden geschenkt. Der Herr lebte für dich ein perfektes Leben und bezahlte mit seinem Tod deine Schuld und Sünde. Der Herr Jesus hat also nichts abgeschafft, sondern zum Abschluss gebracht mit seinem Leben. Gottes Maßstab muss praktiziert werden. Auch das macht der Herr Jesus deutlich. Unter den Augen der strenggläubigen Pharisäer wurde Scheidung, wie gesagt, schnell vollzogen. Der Herr Jesus machte darauf aufmerksam, dass Gott aber seine Gebote eingehalten haben möchte. Ehebruch ist Schuld vor Gott. Ja, und der Herr macht es auch in seiner Bergpredigt noch viel deutlicher. Er sagte: Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das heißt, dass schon mit dem Herzen Scheidung und Ehebruch begangen werden kann. Ja? Bevor man die Kündigung in einer Firma ausspricht, hat man schon im Herzen zuvor gekündigt. Ist doch so. Ja? Man geht nicht zum Chef und sagt, naja, ist eigentlich schön, ich möchte eigentlich ist ja schön eigentlich hier im Betrieb, und dann denkt man, ach, jetzt kündige ich mal. So geht es ja nicht. Ja? Sondern es geht ja im Herzen los. Und so ist es auch bei einer Ehescheidung oder auch beim Verlassen einer Gemeinde. Dann hat man schon innerlich gekündigt, ist schon irgendwie auf dem Rückzug, und dann wird es irgendwie mal vollzogen. Ja, wer sich scheiden lässt, der hat schon vorher im Herzen die Scheidung vollzogen. Er ist seiner Frau nicht mehr so treu wie am Anfang und schaut sich nach anderen um. Gott sieht unser Herz und erkennt, wo wir sündigen, in Gedanken, in Worten und Taten. Und wir erahnen, wozu das eigene Herz fähig ist. Auch erkennt der aufmerksame Zuhörer des Herrn Jesus, dass es ganz und gar unmöglich ist, Gottes Maßstäbe zu praktizieren. Die Lösung Gottes war, dass sein Sohn dieses perfekte Leben für uns lebte, um es dann uns, wenn wir an ihn hingebend glauben wollen, dass er es uns schenkt. Wir sehen, der Maßstab Gottes ist mit dem Herrn Jesus erfüllt und somit der Weg zu Gott und zu seinem Reich frei. Der Herr Jesus hat gesagt, dass das Reich Gottes mit ihm verkündigt wird und dass jedermann hineindrängt. Seht ihr das? Das Reich Gottes ist der Bereich, in dem Gott in seiner Gerechtigkeit und Liebe uneingeschränkt regiert. Ich habe für das Reich Gottes dieses Symbol, das herzförmige Symbol, verwendet. Das Reich Gottes ist zum Beispiel der Himmel. Ne? Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, sagt der Herr Jesus: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Im Himmel, im Reich Gottes, geschieht uneingeschränkt Gottes Wille. Das Reich Gottes ist auch der Bereich, wo Jesus der uneingeschränkte König ist. Da heißt es in Kolosser Kapitel 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Gottes Reich ist der einzige Rettungsort für die Menschen. Und was heißt das hier? Das Gesetz und die Propheten weissagten bis auf Johannes, und von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Jedermann drängt sich ins Reich Gottes, welches nach Johannes durch Jesus verkündigt wird. Die Menschen brauchen dazu Gewalt. Dabei ist mir aufgefallen, dass manche Gewalt nichts bringt und andere Gewalt nötig ist. Viele Juden in der damaligen Zeit haben sich angestrengt, Gott zu gefallen oder ins Reich Gottes zu kommen. Paulus schreibt über sie einmal Folgendes. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Gesetz, ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Damals, zur Zeit des Neuen Testaments, lebte man unter den Israeliten ja anders wie das, was wir heute erleben. Ja, unsere Generation denkt nicht mehr viel über Gott nach, aber damals dort war an Gott zu glauben sehr wichtig und wesentlich. Ja, sie wollten Gott gefallen und strengten sich mit Eifer an. Ja, leider ist dieser Gewaltakt zum Scheitern verurteilt. Sie wollten sich selbst verbessern. Die Gewalt der Disziplin eröffnet nicht das Reich Gottes. Der Herr Jesus fordert jedoch auch zur Gewalt auf, um ins Reich Gottes eingehen zu können. Also das wagt jetzt der Herr Jesus. Hier der Bibeltext, Lukas 13, Abvers 23. Er sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Das heißt, um durch die enge Pforte gehen zu können, muss ich mich selbst klein machen. Ich muss alles, was ich Gott vorweisen könnte, ablegen und nur darauf vertrauen, dass diese Pforte, diese Tür mich zum Leben führt. Und diese Tür ist der Herr Jesus selbst. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Wer dem eigenen Stolz mit Gewalt widerstrebt, dem eigenen Dünkel die rote Karte zeigt und all dem, worauf man sich menschlich stützen kann, verwirft, der kann ins Reich Gottes kommen. Er wird allein dann Jesus vertrauen, ihm sein Leben anvertrauen und den Weg, den er weist, gehen. Er glaubt, dass Jesus Christus für seine Schuld wirklich bezahlt hat und das gute Leben nach den Maßstäben Gottes für ihn gelebt hat. Dieser Mensch ordnet sich seinem Herrn unter und folgt ihm nach. Wir haben gehört, das Herz bzw. unsere eigene Person, wir selbst sind für uns kein wirklicher Maßstab. Ja? Also, wer immer nach seinem Bauchgefühl lebt, lebt falsch. Einfach mal so. Wir benötigen Gottes Wort in allen Bereichen. Dann haben wir auch gesehen, dass unser Herz gar nicht Gottes Willen tun kann. Nur Jesus konnte den Willen Gottes ganz und gar erfüllen. Und dann, um wirklich ins Reich Gottes zu kommen, muss ich Gewalt gegen meinen Stolz und was damit zusammenhängt, aufbringen und mich in die Hände meines Erlösers und Königs legen. Ja? Sage Nein zu deinem Stolz. Ja, das ist die Frage. In allen Bereichen. Es geht da nicht nur um Rettung, sondern auch um den Weg, den Jesus mir zeigen will. Amen.